Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Ostschweiz mit diesen Themen. Der St. Galler Bildungsdirektor ist unter Beschuss. Der Kantonale Lehrerverband und die Gewerkschaft werfen dem Willkür vor. Das schlechte Wirtschaften der letzten Jahre überwunden. Die Glarner Kantonalbank schaut trotzdem auf ein Durchsagesjahr zurück. Thomas Dems klammert sich an die Hoffnung. Was die neuen Besitzer mit der Grosssägerei vorhaben, ist gleich noch nicht klar. Förster und Jäger im Clinch, weil es wild Bäume kaputt macht, braucht es in St. Gallen eine bessere Zusammenarbeit. Und später in dieser Sendung geht es um die Regierungsratswahlen im Thurgau. Im vierten Teil unserer Serie stellen wir die SVP-Regierungsrätin Monika Knill vor. Und das Wetter, morgen gibt es Wolken und ab und zu Schnee. Am Mikrofon Lea Führer. Der St. Galler Bildungsdirektor Stefan Kölliker steht in der Kritik. Der Kantonale Lehrerverband und die Gewerkschaft VPOD werfen ihm in einer Mitteilung Willkür und Vertrauensmissbrauch vor. Konkret geht es darum, dass die angekündigte Kürzung vom Lehrerpensum von 28 auf 27 Lektionen nur für Lehrerinnen und Lehrer mit einem 100% Pensum gelten soll. Der Bildungsdirektor Stefan Kölliker hat für diese Vorwürfe kein Verständnis.
Wir haben über viele Monate haben wir das Massnahmenpaket zur Entlastung der Lehrpersonen miteinander erarbeitet. Der Lehrerverband war immer beteiligt, immer involviert. Dass da jetzt eine Forderung derart noch kommt, kurzfristig vor der parlamentarischen Debatte im Kantonsrat, das ist erstaunlich. Ich habe kein Verständnis dafür. Und es trifft mich natürlich auch, weil das Massnahmenpaket haben wir miteinander erarbeitet. Und ich will das auch zum Erfolg führen.
Die neue Regelung für Lehrerinnen und Lehrer wird übernächste Woche im St. Galler Kantonsparlament beraten. Das letzte Jahr war für die Glarner Kantonalbank nicht nur ein gutes Jahr gewesen. Der Gewinn ist nämlich um gut 19% auf neu 9 Millionen Franken gesunken. Die Kunden haben weniger mit ihrem Geld geschafft und darum sind auch Kommissionen zurückgegangen. Gut gelaufen ist es dafür bei einem anderen wichtigen Geschäft. Bei den Hypotheken hat die Kantonalbank 130 Millionen Franken oder 5% zugelegt. Im letzten Jahr konnte man endgültig die Folgen des schlechten Wirtschaften der Vorgänger überwinden, sagt der Chef der Glarner Kantonalbank David Becher.
Es gibt noch einen offenen Punkt, und das ist die Verantwortlichkeitsklage gegenüber ehemaligen Organen, also Geschäftsleitungsmitglieder, Bankräte und die ehemalige Revisionsgesellschaft. Dort sind wir ja im Prozess eigentlich und mit dem Ziel, dass wir da 38,6 Millionen Franken Schadenersatz eingeklagt haben.
Die ehemalige Leitung der Glarner Kantonalbank hat mit ihrer aggressiven Expansionsstrategie rund 100 Millionen Franken in Sand gesetzt. Für die grösste Sägerei der Schweiz in Thomas Dems hat der Kanton Graubünden tief in den Sack gelangt und über die Jahre einen Haufen Millionen investiert. Nach 3,5 Jahren ist die Grosssägerei aber schon hops gegangen und als grosse Wirtschaftspleite verbucht worden. Nach langem Schweigen sind heute die neuen Besitzer vor die Medien gestanden. Viele Infos hat es aber nicht gegeben. Es ist immer noch unklar, wie es konkret mit der Sägerei zu Thomas Dems weitergeht. Stefanie Hablützel.
Sie war die grosse Überraschung. An der Versteigerung letzten Herbst in Trinn hat sich der österreichische Holzkonzern Pfeiffer das Baurecht geholt.
2.050.000 zum
Dritten. Nach der Versteigerung hat der Geschäftsführer Ewald Franzoy die Journalisten um Geduld gebeten.
Wir werden ein Projekt am Standort Thomas Dems prüfen, verfolgen. Geben Sie uns bitte da eine gewisse Zeit. Wir brauchen das.
Das war vor mehr als 4 Monaten. Heute jetzt ist Pfeiffer wieder vor die Medien getreten. Mit dabei als Geschäftsführer auch wieder der Ewald Franzoy.
Ich darf Ihnen die Motivation vielleicht ein bisschen näher bringen. Warum haben wir das Baurecht am Standort erworben? Wie ist der Stand und was steht uns noch bevor?
Vor Dutzenden von Journalisten haben die beiden Geschäftsführer erzählt, wer Pfeiffer ist, was und wo produziert wird. Der Holzmulti hat sich als internationales Unternehmen präsentiert, mit starken Wurzeln im österreichischen Imst, als Familienunternehmen mit viel Know-how. Wirklich interessiert hat die Journalisten aber vor allem, was Pfeiffer mit Thomas Dems machen will. Und da ist dann nicht viel gekommen. die Abklärungen laufen die. Und man will mit den Bündner Hölzigen zusammenarbeiten. Damit holt es dann auch Kunden, wenn die Anlagen laufen. Ungelöst bleibt das Problem von der alten Sägerei, die noch immer auf dem Gelände steht und am Konkurrent, am deutschen Multi Klausner, gehört. Pfeiffer überlegt sich da, einzelne Teile zu übernehmen, für wie viel und wenn, alles offen. Wenn man alles zusammennimmt, ist rausgekommen. Pfeiffer glaubt an den Standort Domadems. Es braucht wahrscheinlich eine kleinere Sägerei und man kann sich vorstellen, vor Ort das Holz noch weiter zu verarbeiten. Das beeindruckt anscheinend Domadems. Die Bürgergemeinde verzichtet seit dem September auf den Baurechtszins. Das sind pro Monat 30'000 Franken.
Der Fall hat vor einem Jahr übers Rindlhaus für Reaktionen gesorgt. Weil ein Wirt in Salzstetten hartnäckig gegen ein neues Rathaus gekämpft hat, haben ein paar hundert Leute eine Protestaktion durchgeführt. Eine, wo der Wirtin unter die Haut gegangen ist und jetzt auch Gericht beschäftigt. Peter Draxler.
Lang hat die Wirtin vom Restaurant Linde, Elisabeth Carlsson, gegen das Projekt vom neuen Geschäftszentrum samt Rathaus Salzstetten gekämpft. Weil die Bürger diesen Plänen in Abstimmungen aber deutlich zugestimmt haben, ist Elisabeth Carlsson für viele ein rotes Tuch. An der Protestaktion vor einem Jahr wollten sie Dampf ablassen. Sie haben bei den Beiz einen 4 Meter hohen Baumstamm aufgestellt und aus Protest einen Haufen Nägel drin hineingeschlagen. Und auf eine Krone haben sie Königin Querulantia geschrieben. Einer der Initianten von dieser umstrittenen Aktion war der CVP-Kantonsrat Werner Ritter. An der Elisabeth Carlsson lässt er kein gutes Haar.
Sie hat der Behörde Schlötterli angehängt, sie hat den Verantwortlichen unredliches Verhalten vorgeworfen, sie hat mit Zahlen und Fakten argumentiert, wenn er gestimmt hat. Sie war in der Wahl von ihren Mitteln absolut skrupellos gewesen und von ihren Gegnern erwartet sie, dass man sie mit Samthändchen anfasst. Das geht natürlich nicht so.
Elisabeth Carlsson wäre aber nicht Elisabeth Carlsson, wenn sie die Protestaktion einfach so geschluckt hätte. Sie hat beim Gericht eine Beschwerde gegen die beiden Initianten, darunter den CVP-Kantonsrat Ritter, eingereicht. Ihre Gang ist nicht um Entschädigung, sagt die kämpferische Wirtin, sondern...
Dass man den zwei Herren sagt, dass das nicht geht oder dass es nicht dem Rechtsstaat entspricht, diesen mittelalterlichen Methoden anzuwenden, wenn sich jemand kritisiert, jemand sich wehrt, ein Bürgerrecht ausübt. Vor allem geht es mir darum, dass das nicht wieder vorkommt. Getraut sich ja gar niemand mehr, etwas zu kritisieren oder etwas gegen etwas zu sein, wenn man muss gewärtigen, dass man da so einen Massenfall vom Haus bekommt und halber daher genagelt wird.
Zwar hat die zuständige Staatsanwältin die Beschwerde zuerst gar nicht behandeln. Jetzt hat die Anklagekammer vom St. Galler Kantonsgericht der Wirtin aber recht gegeben. Die Beschwerde wird ernst genommen. Das heisst, dass den beiden Initianten von der Protestaktion unter Umständen ein Prozess droht. Das ganze Verfahren kann aber noch jahrelang gehen.
Der Wegelin-Chef Konrad Humler gibt sein Amt als Verwaltungsratspräsident von der NZZ vorübergehend ab. Er brüche all seine Kapazitäten für den Steuerstreit mit den USA, heisst es in einer Mitteilung von der Mediengruppe. Er bleibt aber weiterhin Verwaltungsrat bei der NZZ. Die St. Galler Privatbank Wegelin ist im Januar von der US-Behörde angeklagt worden. Die Bank soll beim Steuerhinterziehen geholfen haben. Der grösste Teil des Geschäfts hat Wegelin kurz vorher an die Raiffeisenbank verkauft. Gegen den Schönheitschirurg Werner Mang, der im deutschen Lindau und auch im St. Gallischen Rorschacher Berge Klinik hat, läuft ein Ermittlungsverfahren. Es wird untersucht, ob er gewusst hat, dass ein anderer Arzt in seiner Klinik ohne Zulassung operiert hat. Der beschuldigte Arzt wird jetzt international gesucht. Das Museum Prestig Salzstetten wird professioneller und grösser. Für das hat das Museum zusammen mit der Stadt Altstetten und dem Kanton St. Gallen ein neues Konzept gemacht. Es sind auch Sanierungsarbeiten geplant. Außerdem sollen die Historiker angestellt werden. Die Neupositionierung vom Museum Prestig kostet rund 8 Millionen Franken. Das Geld kommt vom Kanton St. Gallen, der Stadt Altstetten, Stiftungen und Drittpersonen. Das Museum zeigt das Leben der oberen Schicht im Rintel. Ein grosses Thema sind auch Konfessionen. Die St. Galler Förster und die Jäger liegen sich schon lange in den Haaren. Sie streiten immer wieder wegen Entschädigungen für sogenannte Wildschäden. Vor allem im Gebiet Werdenberg macht das Wild häufig Bäume kaputt. Der langjährige Streit soll sich jetzt ein bisschen beruhigen, auch dank dem Konzept vom Kanton. Wir sind vor Ort im Wald die Schäden anschauen. Der Beitrag von Yannick Wiegetz und Sascha Zürcher.
Das Grabs im Gebiet Werdenberg muss man nicht weit in die Natur raus, dass man wild sieht. Im Winter treibt Dreh und Tiersch auf der Suche nach Essbarem bis auf die offenen Felder neben dem Dorf. Darum muss man auch nicht weit laufen, bis man an eine Stelle kommt, wo sich Wild an den Bäumen zu arbeiten gemacht hat. Zusammen mit dem St. Galler Kantonsoberförster Jürg Trümpler und dem Revierförster Andreas Eckenberger machen wir uns auf in Wald am Rand von Grabs. Schon am Waldrand, gerade neben dem Wanderweg, stossen wir auf eine Baumgruppe mit abgekaffelten Rinden. Der Revierförster Andreas Eckenberger erklärt an dem Beispiel, welche Folgen das an den Bäumen hat.
Es gibt an den Rinden hier Verwulstungen. Ja, da sehen wir jetzt ein bisschen. Es gibt dann Verwulstungen an den Rinden. Also es gibt Füllnispilze, die dann das Holz zersetzen. Er kann natürlich auch absterben, wenn alle Wasserbahnen rundum abgefressen sind. Es gibt einen Wertverlust und auch einen Stabilitätsverlust am Baum.
Wenn viele Bäume nebeneinander solche Schäden haben, kann das für eine ganze Waldfläche gefährlich werden. Es kann vorkommen, dass gewisse Baumarten nicht mehr genug nachwachsen. Dieses Jahr gibt es außergewöhnlich viele Wildschäden. Laut dem Revierförster liegt das an der zu grossen Wildpopulation. Er fordert darum, dass die Jäger den Wildbestand im Gebiet Werdenberg besser regulieren. Laut dem Guido Ackermann, dem Leiter vom Amt für Jagd, lohnt sich die Schäden aber nicht einfach verhindern, wenn mehr Wild geschossen wird. Wichtiger wäre für ihn, dass der Lebensraum vom Wild besser geschützt wird.
Wir haben mehr Leute, die ihre Freizeitbeschäftigungen im freien Raum ausüben tun. Das führt dazu, dass der Lebensraum vom Wild enger wird und dass natürlich die Störungen zunehmen in der Landschaft. Man weiss, dass Tiere, die sich viel bewegen müssen, dass die auch mehr Energie brauchen. Mehr Energie heisst auch mehr Fressen. Und das erhöht sich dann auch das Risiko von Wildschäden.
Das Problem sieht auch der Kantonsoberförster Jürg Trümpler. Er fordert aber noch weitere Massnahmen, dass so Schäden wie hier am Grabser Waldrand minimiert werden können.
Massnahmen sind, dass man das Wild einpendelt auf die entsprechenden Lebensräume, dass man den naturnahen Waldbau konsequent weiterführt. Auch, dass man die Jagd insofern unterstützt, weil die Jagd ja durch die Lebensraumbeunruhigung erschwert worden ist, dass man ihnen auch die Möglichkeit gibt, besser können, auf die ganze Regulation einzuwirken.
Für den Jürg Trümpler ist also klar, dass die Probleme nur durch Kooperation gelöst werden können. Seit etlichen Jahren streiten sich die Förster und die Jäger nämlich immer wieder aus finanziellen Gründen. Es gibt viele Fälle, wo sich die beiden Parteien nicht einigen können, wie hoch die Entschädigung durch die Jagdgesellschaft ausfallen soll. Auch der Kanton St. Gallen will die jahrelangen Probleme lösen. Darum setzt er jetzt eine Kommission ein, die zwischen den beiden Parteien verhandeln und Lösungen suchen soll. Außerdem will er sogenannte Wildruhezonen schaffen, dass die Wildschäden nicht so verbreitet auftreten wie gerade im Moment.
Der Sascha Zürcher. Es ist 14 vor 6, Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz auf DRS1. Alle 5 bisherigen Thurgauer Regierungsräte treten nochmal an. Herausgefordert von einem Kandidaten, Willi Schmidhauser von den Schweizer Demokraten. Vor den Wahlen am 11. März kommen alle 6 Kandidaten hier im Regionaljournal zum Zug. In einem Porträt schauen wir darauf zurück, was sie in den letzten 4 Jahren geleistet haben. Auf das, was ihnen nicht gelungen ist und auch darauf, was sie in den nächsten 4 Jahren erreichen wollen. Heute ist die Regierungsrätin Monika Knill von der SVP dran. Sandra Schönenberger hat sie getroffen.
Am Morgen um 6:30 ist es noch ruhig im Haus von der Monika Knill und ihrer Familie in Alterswil. Ihren Mann und eine von ihren Töchtern sind noch im Bett. Die Monika Knill ist die erste, die auf ist, darum füttert sie am Morgen als allererstes den Familienkrater. Ausgerechnet heute, wo das Radio da ist, wartet er aber nicht wie sonst immer vor der Türe.
Simba!
Anscheinend ist der Biorhythmus vom Kater leicht durcheinander, weil es schon seit Tagen so kalt ist.
Ich habe ein bisschen verwärmt, gestorben noch länger drin lassen und dann habe ich ihn zur Nacht rauslassen, weil normalerweise ist er draußen. Und vielleicht hat er jetzt auch ein umgestelltes Programm heute.
Das Füttern vom Kater muss heute aber auf jeden Fall jemand anders übernehmen. Die Monika Knill muss jetzt nämlich los. Bevor die Regierungsrätin mit ihrem Fiat Cinquecento losfahren kann, muss sie an dem Morgen aber zünftig kratzen.
So, wenn es kalt ist, bin ich in der Sternengarage, dann hat man am Morgen noch mal ein bisschen länger.
Nach ein paar Minuten kratzen geht es dann aber los. Unterwegs hören wir im Auto Radio ein Porträt von Monika Knill, gelesen von Sascha Zürcher.
Die Monika Knill fällt auf in der Thurgauer Regierung. Nicht nur, weil sie die einzige Frau ist, sondern auch, weil sie 20 Jahre jünger ist als die grauen Eminenzen in diesem Gremium. Die 39-Jährige trägt gerne Hosenanzug. Die Hose hat sie aber nicht an. Oder besser noch nicht. Kommt sie in den nächsten Jahren zu Rücktritt, hat sie durchaus Potenzial zur Rudelführerin. Seit ihrer Wahl vor 4 Jahren hat Monika Knill mit der Bildung ihr Wunschdepartement. Ihre beiden Mädchen gehen neu in die Schule. Sie weiss also, von was sie redet. Fürs Reden ist Monika Knill aber nicht bekannt. Eher fürs Zuhören. Sie ist eine, die rausgeht, schaut, wo das Problem liegt. Sie gilt aber auch als eine, die es probiert, allen recht zu machen. Das ist gerade aber letztlich nicht aufgegangen. Die Monika Knill musste Kritik einstecken, weil die Regierung, Nationalratspräsidentin 4 von Hans-Jörg Walter, mit 300'000 Franken aus dem Lotteriefonds wollte unterstützen. Mit Geld also, wo normalerweise in die Kulturszene fließt. Die ist den Sturm gelaufen, bis die Regierung zurückgekrebset ist. Auf Trab hält Monika Knill aber nicht nur ihren Job und ihre Familie. Sie spielt auch immer noch im Verein Volleyball und muss, wie sich's gehört, auch ab und zu einmal an einer Turnunterhaltung helfen.
Monika Knill, immer noch an einer Turnunterhaltung helfen? Sind Sie einfach so schlecht im Ausreden finden oder machen Sie das so gern?
Nein, ich mache es wirklich gern. Und für mich ist das irgendwie so ein Anker. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber so das Vereinwesen in der Gemeinde, wo man aufgewachsen ist, die Leute, die man sieht und noch ein Stück weit auch dürfen, ein Teil von dem noch bleiben. So wie ich immer war, wenn man mich kennt. Und darum gehört sich das für mich eigentlich als Selbstverständlichkeit, dass wenn es terminlich einrichten kann, dass ich dann wirklich auch in die Hose steige und wie jetzt zum Beispiel kürzlich an einer Turnerunterhaltung dann, im Service oder wo es mit denen halt gebraucht tätig bin.
Unsere Fahrt geht von Alterswil 30 km weit auf Frauenfeld ins Büro von der Monika Knill. Im Büro ankommen macht die Regierungsrätin zuerst einmal 2 Kaffee. Dann sitzen wir an einem schönen langen Sitzungstisch und reden über ihre ersten 4 Jahre als Regierungsrätin.
Was würden Sie sagen, war der grösste Erfolg, den Sie in diesen 4 Jahren
hatten? Das ist noch schwierig. Es ist vielleicht gegen aussen die Abstimmung über die freie Schulwahl, wo man mit 83% Nein-Stimmen sich die Thurgau-Bevölkerung für unsere Volksschule Thurgau ausgesprochen hat. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Das ist sicher ein Erfolg.
Kaum sind Sie im Amt gewesen, ist die Harmos-Abstimmung gewesen. Die haben Sie dann verloren. Ist das die grösste Niederlage gewesen in diesen 4 Jahren für Sie?
Ja, wenn man es jetzt so von Volksabstimmungen oder so von politischen Geschäften anschaut, ja, das ist bis jetzt Holzheben die einzige, wo wir nicht haben können so gewinnen oder ja, unsere Meinungen so beim Volk kundtun, dass auch das Volk den Entscheid mitgetragen hätte. Aber ich denke, da hat keine negative Nachwirkungen bei mir hinterlassen. Da gilt es zu akzeptieren und damit ist das erledigt.
Wir wollten aber nicht nur von Monika Knill wissen, wie sie ihr Wirken in den letzten 4 Jahren einschätzt, sondern auch von Leuten aus dem Kantonsparlament, zum Beispiel von der Cecilia Bosshardt von der CVP.
Ich habe sie sehr gut wahrgenommen. Ich habe sie konstruktiv wahrgenommen. Auch sie hat sich sehr bemüht, schnell in ihre Dossiers sich einzuschaffen. Man kann mit ihr auch diskutieren. Sie ist nicht stur, aber sie ist klar.
Nicht stur, aber klar. Beurteilen Sie Ihre erste Zeit auch so positiv?
Ja, es ist immer schwierig, wenn man so eine Fremd- oder eine Selbstbeurteilung macht. Aber ich glaube wirklich, ja, dass es mir gelungen ist, in relativ kurzer Zeit und auch relativ fundiert mich wirklich in die einzelnen Dossiers einschaffen.
Nicht ganz so positiv, wie Cecilia Bosshardt beurteilt, der Peter Gubser von der SP ihre ersten 4 Jahre.
Der Einstieg war sehr gut. Da hat sie durch ihre persönlich gewinnende Art hat sie sehr viel Gutwill können empfangen. Sie war auch sehr offen gegenüber Sorgen, gegenüber Anliegen. Aber im zweiten Teil ihrer Amtszeit hat man dann sich schon auch gewünscht, dass da die entsprechenden Konsequenzen kommen. Und die sind dann irgendwie nicht gekommen.
Der Peter Gubser meint zum Beispiel die Entlastung der Lehrer, die schon länger gefordert wird, da sage ich bis heute noch nichts spruchreif. Was sagen Sie zu dem Vorwurf?
Ja, das ist so. Wir haben noch kein Resultat, dass wir seitens des Kantons sagen können, die Lehrpersonen müssen weniger unterrichten, verdienen mehr. werden dort oder dort gezielt entlastet. Das ist ja so. Die Forderungen sind bekannt, auch von Bildung Thurgau. Wir haben aber die Arbeit aufgenommen, das habe ich auch verschiedentlich schon gesagt. Das ist nicht ein Fingerschnipp auch von allfälligen gesetzlichen Anpassungen, die dann noch mit sich zieht. Maximal und minimal Löhne, das legt der Grossrat fest. Und
also Sie sagen, das wäre quasi wegen der Struktur auch nicht gegangen, um das schneller zu machen, sagen Sie jetzt mal.
Ja gut, schneller kann man immer. Man kann immer, wenn man das Gefühl hat, jetzt ist etwas so dringend, dass man am Grossrat dann gerade eine Botschaft zuleitet. Aber in dem Zusammenhang, ich glaube, das Thema ist ja interkantonal überall ein bisschen gleich, dass auch vom Schweizerischen Lehrerverband auf die Rahmenbedingungen und auf die Entlastungsforderungen immer wieder hingewiesen wird. Und ich glaube, alle Kantone sind dran, um das zu überprüfen.
Aber eben, zum Beispiel der Kanton St. Gallen, der hat schon reagiert und vorgeschlagen, da muss einfach nur durch den Kantonsrat, dass zum Beispiel die Anzahl Pflichtstunden um eine reduziert wird.
Aber das ist genau so, oder? Ich meine, wenn St. Gallen das kostenneutral macht, wollt die Lehrerpensen senken, aber eben das dann auffangen, indem die Schüler weniger Unterricht haben. Also das sind also Sachen, die man sich dann mal fragen. Und ich habe immer gesagt, bis wir das Gesamtvolumen vom neuen Lehrplan sehen und sehen, ob unsere Schüler eher zu viele Lektionen haben oder wo wir da stehen, wäre es für mich jetzt einfach nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt einfach die Schülerpensen senken, dass man da könnte kostenneutral umsetzen.
Lob kommen Sie von vielen Seiten über dafür, dass Sie bei den Reformen auf Bremse gestanden sind. Ist das so Ihre Strategie, um zu sagen, nicht mehr ganz so Vollgas voraus, sondern alles ein bisschen zu seiner Zeit?
Ja, ich sage immer, man muss nicht auf Bremse stehen. Die Entwicklungen gehen weiter und die Schule muss sich der heutigen gesellschaftlichen Situationen und der Erwartungshaltungen können bestehen. Aber sicher vom Gas. Und die Schulen brauchen jetzt einfach Zeit, um die Reformen, die Veränderungen wirklich können umzusetzen. Und da wäre jetzt einfach vermessen, wenn wir da einfach noch dauernd etwas drauf aufpacken.
Wenn Sie führen schauen, was haben Sie das Gefühl, ist die grösste Herausforderung, die in den nächsten 4 Jahren auf Sie wartet?
Ja, im Bildungsbereich ganz sicher. Wie wird der Lehrplan 21 denn herkommen? In welcher Art und Weise können wir denn den bei uns einführen und umsetzen? Ich glaube, eine grosse Herausforderung wird auch sein, wie wir einfach mit den Verschiedenheiten von den Kindern, also wir wissen das halt, auch die gesellschaftlichen Auswirkungen, die halt einfach ein Kind prägt, so wie sie die Schule dann kommt und die ganze Schule trägt das mit. Und was für Instrumente haben wir da, um die Schulen und die Lehrpersonen einerseits zu unterstützen, aber auch auf der anderen Seite Kinder und Eltern?
Wenn Sie ein Ziel müssten formulieren, was haben Sie sich für ein Ziel gesetzt?
Ja, in aller Konsequenz und mit Freude und Motivation wirklich inhaltliche Sachpolitik zu betreiben, dass sie dann verschiedene Bereiche, die mein Departement betrifft, aber auch im Gesamtgremium vom Regierungsrat, dass man kann sagen, mal Thurgau oder auch in meinem Departement wird eine verlässliche, gute Arbeit geleistet, wo ich dann hoffe, dass wir 4 Jahre später auch an dem gemessen werden.
Jetzt lassen wir Monika Knill aber arbeiten. Sie muss heute nämlich zeitig aus dem Büro, damit sie ihre eine Töchter kann besuchen kann. Die hat nämlich ein gerissenes Kreuzband müssen operieren und liegt darum im Spital.
Sandra Schönenberger über die SVP-Regierungsrätin Monika Knill, die für 4 weitere Jahre in die Thurgauer Regierung will. Gewählt wird am 11. März. Es ist jetzt 6:03. Sie lassen das Regionaljournal Ostschweiz auf DRS1. Jetzt nochmal einen Überblick mit den wichtigsten Meldungen vom Tag. Der St. Galler Bildungsdirektor Stefan Kröliker steht in der Kritik. Der Kantonale Lehrerverband und die Gewerkschaft VPOD werfen ihm in einer Mitteilung Willkür und Vertrauensmissbrauch vor. Weil die angekündigte Kürzung vom Lehrerpensum von 28 auf 27 Lektionen nur für Lehrerinnen und Lehrer mit einem 100% Pensum gelten soll. Der Bildungsdirektor Stefan Kröliker hat für diese Vorwürfe kein Verständnis. Das St. Galler Kantonsparlament beratet in 2 Wochen darüber. Der Weglin-Chef Konrad Humler gibt sein Amt als Verwaltungsratspräsident der NZZ vorübergehend ab. Er bräuchte alle seine Kapazitäten für den Steuerstritt mit den USA, er bleibe aber weiterhin Verwaltungsrat bei der NZZ. Die St. Galler Privatbank Wegelin ist im Januar von der US-Behörde angeklagt worden. Die Bank soll beim Steuerhinterziehen geholfen haben. Die Glarner Kantonalbank hat letztes Jahr weniger Gewinn gemacht. Der ist um gut 19% auf neu 9 Millionen Franken gesunken. Bei der Hypothek hat die Glarner Kantonalbank dafür 130 Millionen Franken mehr eingenommen. Die Tiroler Gruppe Pfeiffer überlegt sich, die Grosssägerei in Domadems wieder in Betrieb zu nehmen. Konkret sind diese Pläne aber noch nicht. Wir brauchen noch Zeit, haben die Verantwortlichen heute vor den Medien gesagt. Die Maschinen in der Sägerei werden auch noch nicht abgebaut. Pfeiffer verhandelt mit der deutschen Gruppe Klausner darüber. Am Konkursamt geht das zu lang. Es müsse endlich Fürschi gehen. Jetzt zum Wetter mit dem Jörg Zock von SF Meteo.
In der Nacht schneit es immer wieder, darum muss man mit winterlichen Strassenverhältnissen rechnen. Dazu wird es minus 7 bis minus 12 Grad kalt. Und morgen am Freitag geht es mit vielen hochnebelartigen Wolken weiter und da und dort schneit es noch, am häufigsten im Toggenburg, Appenzellerland und in der Region St. Gallen. Sonst ist es zwischendurch mal länger trocken mit ein paar kurzen sonnigen Abschnitten in den Glarner Alpen. Im Alfier und im Pizolgebiet gibt es auch ein paar längere sonnige Abschnitte. Es bleibt am Nachmittag eisig mit maximal minus 9 bis minus 7 Grad. Dazu geht eine unangenehme Beise und auch in der Höhe wird es wieder mal krank kälter. Auf 2000 Meter gibt es noch maximal minus 15 Grad. Am Wochenende bleibt es frostig mit Höchstwert von minus 7 Grad. Dazu geht weiterhin Beise. Im Flachland gibt es ein Gemisch aus recht viel Hochnebel, aber auch ein paar sonnigen Abschnitte. In den Alpen ist es am Samstag zeitweise und am Sonntag ziemlich sonnig.
Das Regionaljournal Ostschweiz gibt es zum Nachlesen und Nachlesen im Internet unter regionaljournal.ch und dort auf Ostschweiz klicken. Auf unserer Seite können Sie auch unsere Sendungen als Podcast abonnieren. Redaktion heute, Sascha Zürcher, am Mikrofon Lea Führer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.